die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 609. Episode der Hörmupfel vom 10. Juli 2026. Heute erzähle ich euch von einer ganz speziellen Autofähre, von Podcaster-Treffen und von, ja, lasst euch überraschen, da kommt noch einiges. Viel Spaß beim Hören und danke, dass ihr meinen Podcast im Podcatcher eurer Wahl abonniert und diese Episode auf euer Smartphone runtergeladen habt. Ja, beim letzten Mal waren wir an dem ereignislosen Tag stehen geblieben, an dem wir die zugegebenermaßen schöne, aber für euch nicht besonders spannende Geocaching-Tour gemacht haben. Am nächsten Tag sollte es dann viel interessanter werden. Wieder war sehr wechselhaftes Wetter angesagt, sodass wir uns wieder einmal nicht trauten, auf die Fahrräder zu steigen, sondern stattdessen das Auto genommen haben und damit nach Rendsburg gefahren sind. Dort wollten wir die Schwebefähre ansehen, die schon, ich weiß nicht wie lange, seit Jahren auf meiner Bucketlist steht. Die Rendsburger Schwebefähre verbindet die beiden Ufer des Nord-Ostsee-Kanals und hängt unter einer großen Eisenbahnhochbrücke. Also oben drüber führen die Schienen einer Bahnstrecke und unten drunter fährt in gleicher Richtung die Schwebefähre. Sie fährt in etwa 2 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, 1,5, 2 Minuten, über den Nord-Ostsee-Kanal und nimmt dabei bis zu 4 PKWs mit maximal 3,5 Tonnen mit. Da würden eigentlich noch Wohnmobile drunter fallen. Wir haben auch ein Wohnmobil gesehen, das dort eingebogen ist und drauf wollte, aber Wohnmobile dürfen nicht mitfahren. Dann haben darauf neben diesen 4 PKWs noch Fahrräder Platz und natürlich Fußgänger. Motorräder habe ich jetzt zwar nicht gesehen, aber die können bestimmt auch transportiert werden. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Der Fährwagen der Fähre läuft oben dann auf Schienen in rund 45 Metern Höhe. Und die Plattform selbst, auf der die Fahrzeuge und die Personen stehen, die fährt nur wenige Meter über dem Wasser schwebend über den Kanal. Und die Nutzung ist dann kostenlos, wie angeblich bei allen Fähren am Kanal. Das hat irgendein Kaiser mal veranlasst, als dieser Kanal gebaut wurde, dass die Untertanen angeblich immer freie Überfahrt haben. Ja, die ursprüngliche Fähre von 1913 wurde 2016 bei einer Kollision zerstört. Das habt ihr sicherlich damals auch mitbekommen, das war ein Riesending in den Medien. Und nach 3 Jahren Reparaturzeit fährt sie jetzt wieder seit 2022. Optisch nah am historischen Vorbild, technisch aber komplett modernisiert. Spannend ist vor allem, dass diese Bauart weltweit fast ganz verschwunden ist. Insgesamt gab es wohl früher mal 20 dieser Schwebefähren, inzwischen nur noch 8. Und nur noch sehr wenige sind davon in Betrieb. Dazu gehören die UNESCO-Welterbefähre im spanischen Biscaya, die beiden britischen Anlagen, ich glaube in Middlesbrough und in Newport, sowie die französische Fähre in Rochefort und die in Nantes, glaube ich. Da steht auch noch eine Konstruktion, wird aber nicht mehr genutzt. Sagt jedenfalls ChatGPT, muss man alles gegenchecken. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber das klang alles sehr vernünftig, was er da erzählt hat. In Argentinien gibt es auch noch eine restaurierte Schwebefähre, heißt es, und zwar in Buenos Aires. Und in Deutschland steht neben der in Rendsburg auch noch die Schwebefähre im niedersächsischen Osten. Also die Stadt heißt so, Osten. Sie ist die älteste deutsche Schwebefähre vom Baujahr 1909. Heute ist sie aber wohl nur noch ein technisches Denkmal und fährt nicht mehr. Und Rendsburg ist damit eine der wenigen Orte, an denen eine Schwebefähre nicht nur erhalten ist, sondern tatsächlich auch noch im Alltag fährt. Wir haben uns die Fähre dann eine Weile vom Ufer aus angeschaut. Dann sind wir erst einmal an diesem Ufer entlang bis zum Fußgängertunnel vorgelaufen. Das waren dann ungefähr so 1,3 Kilometer. Und das führte nicht nur am Nord-Ostsee-Kanal entlang, sondern dann später auch noch ein Stück über das Gelände einer Firma, die irgendwas mit Spezialmetallbau zu tun haben muss. Jedenfalls wurden dort wohl Teile von Windrädern gefertigt, wenn wir das richtig gesehen haben. Denn dort standen Segmente vom Turm quer auf dem ganzen Gelände verteilt. Und es standen auch ein paar ausgemusterte Tenderboote rum. Und da sie gelb waren und Genua drauf gestanden hat, ging ich davon aus, dass sie zur AIDA gehört. ChatGPT hat mir das dann zwar bestätigt, aber wie gesagt, was weiß der schon. Wir kamen dann bei dem Tunnel an und weil sich gegenüber zufälligerweise ein Jannis Eisladen befand, haben wir uns erst einmal einen Eisbecher gegönnt und uns dann damit in einem Strandkorb niedergelassen. Da stehen ein paar Strandkörbe vor der Tür. Und da haben wir uns hingesetzt und haben dann den Straßenverkehr so ein bisschen beobachtet, was da so vorbeifährt. Zu Jannis gehen wir eigentlich immer mindestens einmal, wenn wir im Norden unterwegs sind. Danach liefen wir dann auf die andere Straßenseite hinüber, wo es dann auch sofort auf eine ewig lange Rolltreppe ging, die uns hinunter unter den Level des Nord-Ostsee-Kanals führte. Diese Rolltreppe war bei ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1965 die längste Rolltreppe Westeuropas. Sie ist knapp 56 Meter lang und überwindet einen Höhenunterschied von 28 Metern. Unten angekommen läuft man dann durch den Tunnel hindurch, diesen Fußgängertunnel, der soll 131 Meter lang sein. Und auf der anderen Seite erwartet einen dann das Gleiche eigentlich wieder, nämlich eine ebensolche ellenlange Rolltreppe wieder hinauf. Der Tunnel selbst erinnert mich dann natürlich ein wenig an den Elbtunnel in Hamburg. Er hat schon verdammt große Ähnlichkeit damit, auch wenn dieser in Hamburg natürlich wesentlich länger ist. Aber in Kombination mit dieser Rolltreppe war es dann doch schon etwas ganz Besonderes da in Rendsburg. Mein Herzallerliebster war eher so semi-geflasht und zuckte nur mit den Schultern und meinte halt, naja, eine Rolltreppe halt. Aber ich fand das irgendwie cool. Ich glaube, weil ich die Vorstellung, dass eine sehr lange Rolltreppe unter einer Wasserstraße hindurchführt, irgendwie so außergewöhnlich gefunden habe. Und deswegen hat mir die richtig gut gefallen. Klar, es gibt auch lange Rolltreppen in Großstädten, die in einen U-Bahn-Schacht hindurchführen. Da sind wir demnächst in München wieder mal durch eine gefahren. Aber unter einen Kanal durch, das fand ich schon richtig cool. Ja, wir liefen dann auf der anderen Seite wieder durch ein spannendes Industriegebiet hindurch, zurück Richtung Schwebefähre. Und da gab es dann auch einiges zu staunen. Ja, und kurz vor der Schwebefähre kamen wir dann an einem Wohnmobilstellplatz an oder vorbei, den wir uns dann auch näher angeschaut haben. Dort kann man für 20 Euro pro Nacht direkt am Kanal neben der Schwebefähre stehen und dann sowohl der Fähre beim Betrieb als auch den Schiffen beim Vorbeifahren zusehen. Der Stellplatz hat dann auch Toiletten und Duschen und Ver- und Entsorgung. Wir haben uns dort dann ein wenig ans Wasser gestellt und der Schwebefähre zugesehen. Und das war dann schon eher nach dem Geschmack meines Herzallerliebsten. Also die Rolltreppe hat ihn jetzt nicht so geflasht, aber diese Schwebefähre, das hat ihn schon fasziniert. Und ich glaube, wenn wir dort auf dem Wohnmobilstellplatz gestanden hätten, hätte er den ganzen Tag im Cockpit des Fahrzeugs gesessen und hätte der Fähre zugesehen. Und ich muss zugeben, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Man muss dann halt das Glück haben, direkt in der ersten Reihe stehen zu können, weil in der zweiten sieht man dann natürlich nicht mehr so viel. Aber ja, das wäre dann schon sinnvoll. Ja, neben dem Fähranleger gibt es dann ein Restaurant, in dem man hinter einer großen Glasfront sitzen und der Fähre und den Schiffen dazusehen kann. Das Essen sprach mich dann aber nicht besonders an, sodass wir dort nicht eingekehrt sind. Dort gibt es dann allerdings auch eine kleine Hütte, in der ein Mann sitzt, der jedes vorbeifahrende Schiff ankündigt und ein paar kurze Daten und Fakten dazu erzählt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube gelesen zu haben, dass der Mann dann auch eine Musik, die Nationalhymne jedes Schiffes abspielt. Wir haben Musik gehört, aber ob das eine Nationalhymne war oder nicht, hatte ich nicht erkannt. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass das ehemalige Kapitäne sind, die dort in dieser Hütte sitzen und dann eben diese Begrüßung übernehmen. Ja, als wir uns da satt gesehen hatten, beschlossen wir dann nun endlich mit der Fähre über den Kanal zu fahren. Da der Schiffsverkehr Vorrang hat und unter Schiffsverkehr auch jedes noch so kleine Segelboot fällt, mussten wir dann etwas länger warten, bis es dann endlich rübergehen konnte, denn da kamen, wie gesagt, auch jedes Segelboot und kleine Motorboote und so vorbei. Ja, und die Fahrt dauerte dann auch wirklich nicht lange. Ja, ich habe wirklich nicht aufgepasst, aber 2 Minuten, das kann schon hinhauen, glaube ich. Ja, und drüben angekommen waren wir dann uns einig, dass wir jetzt auch noch einmal mit dem Auto rüber müssten, weshalb wir dann gleich ins Auto gestiegen sind und noch einmal mit der Fähre auf die andere Kanalseite gefahren sind. Wir fuhren dann nach Eckernförde zurück, wo wir in einem okayen Fischrestaurant am Hafen zu Mittag bzw. Abend aßen. Es war irgendwas um 3 Uhr, 3:30 oder so, bevor es dann zum Campingplatz zurückging. Und das war wirklich ein sehr entspannter und auch sehr schöner Tag gewesen mit vielen spannenden Eindrücken. Und die Schwebefähre, die hat mir super gut gefallen. Das war wirklich ein Highlight. Und ich glaube, wenn ich da wohnen würde, ich würde da jeden Tag mindestens einmal rüberfahren. Oder zweimal, man muss ja einmal hin und einmal zurück. Gedanklich hatte ich dann schon eine Geocaching-Challenge entworfen, die dann beinhaltet, dass man 365 Tage hintereinander die Fähre fahren muss. Ja, die Fähre hat dann übrigens auch mit Personalmangel zu kämpfen. Auf der Seite des Wasserstraßen- und Schifffahrts, auf der Seite der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, so heißt das Ding, habe ich gelesen, dass immer wieder Fährschiffführer gesucht werden. Ein Sportbootführerschein reicht dafür allerdings nicht aus und auf der Seite heißt es dann, ich zitiere, Fährschiffsführer benötigen ein nautisches Patent. Dies sind entweder das Schiffspatent A oder C1. Ein Rheinpatent, das Unionspatent mit der Berechtigung für maritime Wasserstraßen, mit der Berechtigung M oder ein Fährschifferzeugnis. Innerhalb eines STCW-Patentes benötigen mindestens das NK100. Darüber hinaus müssen ein Radarpatent und ein Sprechfunkzeugnis vorhanden sein. Ja, und weiter heißt es dann da, aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels bestehen zunehmend Personalprobleme und damit einhergehende Schwierigkeiten, die NOC-Fähren zu besetzen und den Betrieb auch aufrechtzuerhalten. Daher wurden hinsichtlich der Qualifikation des Schiffsführers nunmehr die Voraussetzungen geschaffen, dass neben Inhabern der vorgenannten Kapitänszeugnisse auch Fährschiffführer gemäß § 15 Absatz 2 Binnenschiffspersonalverordnung eingesetzt werden können, die nach einem Fachkonzept zu qualifizieren und zu prüfen sind. Mindestvoraussetzungen sind ein Sportbootführerschein und Erfahrungen als Decksmann. Einer Reihe von Einweisungen und Ausbildungen folgen je eine theoretische und praktische Prüfung, die erfolgreich bestanden werden müssen. Zudem müssen auch ein Radarpatent und ein Sprechfunkzeugnis erworben werden. Ja, also wenn ihr euch dazu berufen fühlt, nur zu, ist bestimmt eine sehr außergewöhnliche Arbeit. Kann dann nicht jeder von sich behaupten, dass er eine Schwebefähre fährt. Am nächsten Tag war wieder wechselhaftes Wetter angesagt und so wollten wir wieder nicht aufs Fahrrad steigen. Das war uns wettermäßig zu unsicher und im Nachhinein betrachtet war das auch eine gute Idee. Wir fuhren stattdessen nach Schleswig, um uns die Stadt mal ein wenig anzusehen. Und bevor die Frage kommt, warum wir uns Heiterbrunn nicht angeschaut haben, ich interessiere mich nicht für diesen Abschnitt der Geschichte. Also mein Interesse an unserer Vergangenheit geht frühestens ab dem 19. Jahrhundert los. Meistens so um den Zweite Weltkrieg, da kannst du mich mit packen. Ja, König Ludwigs Zeiten vielleicht auch noch, aber ja, sagen wir mal, mit dem Ersten Weltkrieg geht es so langsam los. Ja, und so Wikinger und sowas, das ist jetzt nicht unbedingt unseres. Wir parkten dann am Schloss Gottorf und schauten uns erst einmal den Schlosspark an, der auf der Karte eigentlich auch einen sehr guten Eindruck gemacht hatte. Aber ich fand ihn dann eher unspektakulär und nicht besonders sehenswert. Im Schloss selbst scheint es dann eine Kunstausstellung zu geben, was uns aber nicht interessiert hat. Exponate dieser Kunstausstellung sind dann auch über den ganzen Park verteilt und die kann man dann auch kostenfrei anschauen. Es führt dann auch ein Multi-Geocache über die gesamte Anlage, in dem diese Kunstwerke dann auch eine Rolle spielen. Und der Multi hat dann, glaube ich, so 45 Stages und das war uns an diesem Tag zu viel Arbeit. Wir liefen dann vielleicht etwas mehr als eine Stunde, würde ich jetzt mal sagen, übers Gelände und parkten dann das Fahrzeug noch einmal näher an die Stadtmitte ran. Dort gab es dann einen kostenlosen Parkplatz direkt an der Schleistraße. Von dort aus liefen wir dann auf der Schleipromenade entlang bis zur Petrikirche, die wir uns dann auch angeschaut haben. Sie gefiel mir so gut, dass ich an eine bekannte Pastorin, eine mir bekannte Pastorin dachte und dann meinte, och, das wäre doch eine schöne Kirche für sie. Ja, Grüße gehen an dieser Stelle raus. Die war wirklich hübsch, die Kirche. Wunderbar. Ja, und von dort aus ging es dann Richtung Hafen hinunter, wo wir aber nicht weit kamen, denn gerade als wir ein Fischrestaurant erreichten, zog sich der Himmel von jetzt auf gleich völlig zu und mit einem Schlag schüttete es, was es nur vom Himmel runtergeben konnte. Also eine dicke schwarze Wolke entleerte sich über uns. Wir waren glücklicherweise schon im Gastraum und setzten uns dann an einen Tisch mit zwei Frauen. Wir wollten dann eigentlich endlich mal Labskaus essen, aber als wir es an der Theke bestellten, hieß es, es sei leider schon aus. Und das macht uns ziemlich traurig, denn wir mögen das beide sehr gerne und essen es nicht nur einmal während unseres Nordurlaubs. Also bestellte ich mir einen Fischteller mit drei verschiedenen Filets und gebratenes Gemüse und das war auch durchaus in Ordnung. Ja, und da ist dann etwas passiert, was ich hinterher nicht mehr so rekonstruieren kann. Und weil es sowas Zwischenmenschliches war, was ich hier in meinem Podcast eigentlich immer ganz gerne mal einfließen lasse und da aber auch immer durchaus Kritik für ernte, ich mich aber von Kritik absolut nicht abschrecken lasse, möchte ich es euch trotzdem erzählen. Also, wie fange ich an? Also, nachdem die Frauen an dem Tisch, wo wir uns dazu gesetzt hatten, gegangen waren, setzte sich ein Pärchen so um die Mitte, Ende 50 zu uns. Vielleicht auch schon Anfang 60, ich kann das schlecht schätzen. Und sie fragten, ob sie sich dazusetzen dürften und ich sagte sehr freundlich und mit einem Lächeln, aber gerne setzen sie sich. Ich war wirklich äußerst freundlich. Ja, und die beiden waren dann ein bisschen, besser gekleidet, also so Markenkleidung und so ein bisschen Richtung Seglerbootbesitzer, also Segelbootbesitzer. Und wir bekamen dann unser Essen und sie hatten ihres dann auch bereits bestellt und ich hatte auf meinem Teller dann einen kleinen Shrimp oder sowas ähnliches, also so eine etwas größere Krabbe, allerdings in ihrem kompletten Panzer drin. Und ich wusste nun nicht, wie ich diesen Shrimp auseinandernehmen muss. Und da fragte ich meinen Herzallerliebsten so ganz leise, was er denn jetzt machen würde an meiner Stelle. Und er gab dann zu, dass er das auch jetzt nicht wisse und ob ich denn keine Zange hätte. Und wir rätselten dann ein bisschen hin und her und da schaltete sich der Mann dann ein und fragte auch, ob ich keine Zange hätte. Und wenn nicht, dann müsse ich den Shrimp am Schwanz packen und hier drücken und da drücken und hier ziehen und da machen und da machen und hier. Und jedes Mal, wenn ich ihn fragte, ob er meine, dass ich jetzt hier drücken muss, sagte er dann plötzlich was anderes. Und als ich dann darauf reagierte und wollte dann woanders, dann sagte er wieder was anderes. Und irgendwann fragte ich dann mal, oder dachte dann, der Kerl hatte aber absolut keine Ahnung, der schwätzt doch nur. Und irgendwann fragte ich ihn dann auch ganz nüchtern, haben Sie Ahnung oder schwätzen Sie jetzt nur? Und ihr könnt es mir glauben, es war in diesem Moment wirklich nur eine ganz neutrale Frage. Ich habe ihn nicht angeblafft oder irgend sowas. Ich wollte einfach nur wissen, woran ich mit ihm bin. Wenn er es auch nicht gewusst hätte, dann hätte ich ja seine Meinung trotzdem mit meinen eigenen Überlegungen abgleichen können. Aber ich hätte dann wenigstens gewusst, dass er auch nicht mehr weiß als ich. Und wir da beide im Dunkeln tappen. Und wenn er gesagt hätte, ja, ich weiß es, ich habe sowas schon öfters gegessen, dann hätte ich das Ganze analytischer angegangen und hätte ihn gefragt, so jetzt sagen Sie mir bitte Schritt für Schritt, was ich tun soll. Also es war wirklich völlig neutral. Na jedenfalls, als ich das so sagte, haben Sie Ahnung oder schwätzen Sie nur, da kam es auch wie aus der Pistole geschossen von ihm und wirklich ehrlich zugebend, ich schwätze nur. Also es war jetzt nicht irgendwie massig oder so oder schlecht gelaunt, sondern einfach, ich schwätze nur. Also er wusste es auch nicht besser. Er gab zu, dass er es nicht besser weiß. Ja, und ich ließ dann irgendwann von diesem Shrimp ab und meinte dann resignierend, ja, ich gebe auf, ich weiß nicht, wie ich das essen muss und ich kriege das nicht hin. Ja, dann aßen wir schweigend weiter, denn wir reden beim Essen eigentlich nicht, wenn wir unter uns sind. Und für mich gab es jetzt keinen Anlass zur Unterhaltung mit diesen Herrschaften beizutragen. Also ich wollte da jetzt nicht was erzwingen und wie gesagt, ich war konzentriert auf mein Essen, habe das genossen und das war auch gar nicht böse gemeint. Wenn wir jetzt schon tiefer im Gespräch gewesen wären, hätte ich sicherlich weitergeredet, aber so gab es keinen Anlass. Ja und kurz darauf wurde neben uns ein Vierertisch frei und da standen die beiden dann auf und wechselten an den Tisch, was in dem Moment absolut keinen Sinn ergab, denn es war in diesem Moment schon klar, dass noch mehr Gäste kommen würden und sie sich dann wieder ja, mit anderen Gästen am Tisch abgeben müssten. Aber gut, sollen sie machen, ist ja kein Thema. Jedenfalls sagte die Frau dann sowas wie, dann wechseln wir an den Tisch, dann haben sie ihre Ruhe. Und ich wusste dann in dem Moment nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte ja kein Problem gehabt in dem Sinne, aber offensichtlich kam das bei denen irgendwie anders an oder was weiß ich. Jedenfalls fragte ich dann meinen Herzallerliebsten ganz leise, was denn jetzt gewesen wäre, ob ich irgendwas falsch verstanden hätte. Und er meinte dann, ja, vielleicht, weil du gefragt hast, ob er Ahnung hat oder nur schwätzt. Und ich meinte dann, oder sie fanden uns während des Essens so schweigsam. Weiß ich ja nicht. Und mein Herzallerliebster zuckte dann nur die Schultern und meinte, ja, das ist ja ihr Problem. Das muss uns ja nicht dann berühren, müssen wir uns ja nicht mit befassen. Naja, aber seltsam fand ich es dann trotzdem. Kurz darauf kam dann ein Mann in Motorradkleidung zu uns und fragte, ob er sich mit an unseren Tisch setzen kann, was wir dann natürlich auch bejahten. Und als wir dann gegessen hatten und Zeit hatten, sprach ich ihn dann auf seine Motorradkleidung an und auf das Wetter und wir haben uns dann richtig gut und nett mit ihm unterhalten. Und ich dachte mir dann, okay, es geht also doch. Vielleicht waren das vorhin einfach nur die falschen Vibes zwischen den beiden und uns gewesen oder nicht die gleiche Wellenlänge oder was weiß ich, kann ja durchaus vorkommen. Ja, als wir dann mit dem Essen und mit dem Gespräch mit dem Motorradfahrer fertig waren, verabschiedeten wir uns ganz hektisch von ihm. Wir hatten noch sogar 1 Kilometer bis zum Parkplatz zu laufen und wollten die kurze Regenpause nutzen, um trocken zum Auto zu kommen. Denn wir hatten nur einen kleinen Knirps dabei, der hätte aber nicht ausgereicht, um uns beide vor dem Regen zu schützen. Und ja, wir kamen dann auch gerade so am Auto an und dann regnete es wieder los. Also wir hatten richtig Glück. Wir fuhren dann nach Eckernförde rein, weil wir uns abends noch mit meinem ehemaligen Nord-Süd-Gefälle-Podcast-Kollegen Jörn verabredet hatten. Ich hatte ihm gesagt, dass wir in der Nähe sind und gefragt, ob er Zeit und Lust hat, sich mit uns zu treffen. Er schlug dann vor, dass wir uns bei Janis zum Eisessen treffen könnten und danach noch Richtung Brauhaus spazieren könnten, falls wir noch Zeit hätten. Ja, so geplant, so getan. Wir haben uns dann getroffen und wieder wirklich sehr schöne Gespräche gehabt. Da wir uns sein Heimatgebiet ja inzwischen ein bisschen angeschaut hatten, konnte er uns dann ein paar spannende Dinge über Stationen erzählen, die wir schon gesehen hatten. Also zum Beispiel dieses Militär, was hier stationiert ist, über den Schiffsbau, ja und so weiter und so fort. Und wie immer bei solchen Treffen verging die Zeit wie im Flug. Ja, das ist jetzt auch wieder so eine Floskel, also die Zeit vergeht wie im Flug, mag ich eigentlich gar nicht, ständig diesen Ausdruck zu verwenden, aber anders kann man es ja nicht sagen. Also du sitzt zusammen, unterhältst dich und schwupps sind die 2 Stunden auch schon um. Ihr kennt das ja sicherlich auch. Und wie soll man es anders ausdrücken als mit der Floskel, die Zeit ist im Flug vergangen. Es sagt ja wirklich alles aus. Naja, jedenfalls war es dann so, dass Jörn irgendwann seinen Zug erwischen musste und so begleiteten wir ihn dann noch zum Bahnhof, wo wir uns dann von ihm verabschiedet haben. Am nächsten Tag stand dann abends unser nächstes Date auf dem Programm, aber bis es soweit war, machten wir noch einen Ausflug nach Kappeln. Das Wetter war wieder einmal eher regnerisch angesagt. Diese verdammte berühmte Schafskälte im Juni. Und so konnten wir wieder nicht auf die Fahrräder steigen, sondern beschlossen, nach Kappeln zu fahren. Das war so ziemlich auch der Grund gewesen, warum wir in die Gegend gekommen waren. Wir wollten uns unbedingt mal Kappeln anschauen. Wir haben entlang der Ostsee ja schon alles im Grunde abgegrast, aber die Schlei und alles rund um Kappeln hatten wir noch nicht gesehen. Also fuhren wir an diesem Tag in dieses kleine Städtchen, um es uns endlich mal anzuschauen. Ich fand es dann auch sehr hübsch, mir hat es wirklich prima gefallen, aber mein Herzallerliebster meinte, ihm hätte Eckernförde besser gefallen. Ich könnte da jetzt ehrlich gesagt kein Ranking erstellen, ich fand beides gleich schön. Im Vorfeld hatte ich ChatGPT noch kurz gefragt, was man dort gesehen haben muss und bekam dann zur Antwort, dass es da eine alte Lokomotive gibt, die man sich anschauen soll. Außerdem sei der Hafen und die Altstadt sehr schön und man solle warten, bis sich einmal pro Stunde die Schleibrücke hochklappt, um dieses Spektakel anzuschauen. Ja, wir fanden dann einen kostenlosen Parkplatz und das war auch ganz witzig. Da war eine Einfahrt in eine Seitenstraße und von dieser Seitenstraße weg ging einmal links und einmal rechts einen Weg in einen Parkplatz rein. Und der eine Parkplatz, der kostete etwas und der andere nicht. Und bei jedem Auto, das auf den kostenpflichtigen Parkplatz fuhr, überlegte ich, ob ich den Menschen sagen soll, sie sollen doch auf die andere Seite fahren. Aber ja, gut, was ging's mich an? Sie können ja auch mal ein bisschen Recherche betreiben. Ja, wir bummelten dann am Hafen entlang, wo uns dann ein kurzer heftiger Regenschauer erwischte und Schaufelraddampfer heißt das, oder? Heißt das Schaufelraddampfer? Genau, ein Schaufelraddampfer haben wir dort beim Ablegen zugeschaut. Und dann liefen wir durch die kleinen kopfsteingepflasterten Gässchen hindurch, durch die Altstadt durch und besuchten auch das Kaufhaus Stolz, in das wir auch immer gerne gehen, wenn wir im Norden sind. Das war allerdings dort in Kappel nicht besonders sehenswert. Da gibt es bessere Niederlassungen. Ich schaue ja da immer so nach irgendwelchen maritimen Dekosachen wie Möwen, Leuchttürme und so ein Zeug. Aber da wurde ich dieses Mal leider nicht fündig. Das war alles sehr enttäuschend. Auf dem Rückweg musste es natürlich noch ein Fischbrötchen sein, bevor wir dann wieder ins Auto gestiegen sind und zum Leuchtturm Pfalzhöft fuhren. Das ist ein rot-weiß gestreifter kleiner Leuchtturm direkt an der Ostsee, in dem man heiraten kann und den man zu bestimmten Öffnungszeiten auch so besteigen kann. Wir standen dann zwar vor verschlossenen Türen an diesem Tag, leider, aber trotzdem war er hübsch anzusehen. Vor allem auch deshalb, weil die Sonne dann wieder mal kurzfristig rauskam und zusammen mit dem blauen Himmel, dem blauen Meer und dem kräftigen Wind, der uns da um die Nase pfiff, das war ein ganz toller und perfekter Moment. Ja, gleich in der Nähe ist dann ein sehr einfacher Campingplatz, wo es ein kleines Café gibt, in dem es fantastischen Kuchen geben sollte. Und dort kehrten wir dann auch ein. Viel Auswahl gab es dann um 16 Uhr zwar nicht mehr, aber die Johannisbeer-Baiser-Torte, die war wirklich sehr lecker. Und der Kaffee, der machte zwar nicht unbedingt wach, aber die Einkehr dort war trotzdem sehr schön gewesen und wir haben da ganz nett gesessen. Und wir würden auch definitiv wieder dorthin gehen, aber dann vielleicht schon früher um 14 Uhr, um eben noch ein Stück von diesem legendären Käsekuchen zu bekommen, der da so toll sein soll. Dann wurde es für uns auch langsam Zeit, zu unserem vereinbarten Treffpunkt zu fahren, um unser drittes Podcaster-Treffen dieses Urlaubs zu haben. Als der liebe Sönke vom Petersen unterwegs Podcast, ihr werdet ihn vielleicht noch als ehemaligen Camping-Caravan-Podcaster kennen, als er hörte, dass wir in den Norden kommen, meinte er dann, wir könnten uns ja mal treffen. Und das Ganze wäre zwar beinahe noch wegen meiner Umplanung der Reiseroute, dass wir nicht nach Dänemark fahren und früher nach Schleswig-Holstein abbiegen, wäre das beinahe ins Wasser gefallen, weil Sönke und seine Frau nämlich auch gerade im Urlaub unterwegs waren. Aber die beiden waren sehr flexibel und drehten dann auch ein bisschen an ihren Plänen herum und so konnten wir uns dann doch noch treffen. Er schlug uns dann ein Restaurant vor, das er sehr mochte und als ich vorab einen Blick auf die Online-Speisekarte warf, sah ich da Labskaus stehen, worauf ich mich dann natürlich riesig freute. Allerdings war ich mir ja nicht sicher, ob es das auch wirklich an diesem Tag geben würde. Hatten wir ja tags zuvor auch erleben müssen, dass es zwar auf der Karte stand, aber dann schon ausgewiesen war. Aber wir hatten Glück, es gab welches. Ist ja eigentlich schon witzig. Ich erinnere mich noch an das Hörertreffen vom Nord-Süd-Gefälle damals in Kiel, wo mir ein Hörer Labskaus im Glas mitgebracht hatte und ich es danach zum ersten Mal auf dem Campingplatz gegessen hatte. Und so viele Menschen, mit denen ich darüber rede, die sagen, sie mögen das Gericht überhaupt nicht. Und wir beiden Allgäuer sind ganz wild darauf und essen jedes Mal, wenn wir hier sind, mindestens einmal Labskaus, wenn wir es kriegen können. Ja, wir haben dann ungefähr 1,5-2 Stunden in der Gaststätte gesessen und es war wirklich auch alles sehr lecker und toll, schöne Stimmung und guter Wein und. Also es war richtig toll. Und ich hatte gar nicht auf die Uhr geschaut und plötzlich war es schon wieder rum und das Lokal schloss und dann mussten wir leider gehen. Und auch da muss ich wieder diesen Ausspruch bemühen, die Zeit verging wieder wie im Flug. Und dann war es auch Zeit, zum Campingplatz irgendwann zu fahren. Wir haben zwar noch eine Weile draußen gestanden und dort geratscht und Sönke hat uns dann noch seinen Minicamper gezeigt, wie er ihn ausgebaut hat. Aber dann musste es halt doch irgendwann mal Richtung Campingplatz gehen und da waren wir dann nach 22 Uhr sodass wir unser Auto über Nacht vor dem Platz stehen lassen mussten. Da konnten wir nicht mehr mit reinfahren. Am nächsten Tag war wieder Regen angesagt. Mein Gott, wenn ich mir beim Erzählen so zuhöre, denke ich auch, dass wir schon nur Pech gehabt haben mit dem Wetter. Aber ja, eigentlich sind wir sonst immer Glückspilze und haben eigentlich immer schönes Wetter im Urlaub. Aber gut, kann man nicht, steckt man nicht drin. Und wenn wir es genau nehmen, hätte es ja auch schlimmer kommen können. Also wir hätten ja auch tagelang im Wohnwagen sitzen können. Haben wir aber nicht. Wir konnten immer noch irgendwas unternehmen, halt oft mit dem Regenschirm und nicht mit dem Fahrrad. Aber ja, wir konnten was unternehmen. Also will ich nicht jammern. Jedenfalls packten wir dann am nächsten Tag wieder die Schirme und das GPS-Gerät ein und liefen dieses Mal eine Geocaching-Runde. Es ging wieder durch viel Wald. Jedes Mal, wenn wir in Schleswig-Holstein durch einen Wald laufen, was wir ziemlich oft machen, wenn wir beim Geocachen sind, muss ich dann an meinen Podcast-Kollegen Jörn denken, wie er damals im Nord-Süd-Gefälle gesagt hat, dass es in Schleswig-Holstein keinen Wald gibt. Und das ist ungefähr so wie die Geschichte von meinem Papa, der damals gesagt hat, Enten würden das ganze Leben lang immer als Paar zusammenbleiben. Und deshalb würden sie immer paarweise auftreten. Und jedes Mal, wenn ich Enten sehe, sind es 3 oder 5 oder 7 Stück. Naja gut, ich schweife ab. Aber von der Geocaching-Tour kann ich euch eigentlich nicht viel erzählen. Es gibt hier unten einige davon und wir hätten, wenn wir länger bleiben würden, auch noch einige davon ablaufen können. Also wir könnten, glaube ich, Monate bleiben, um das alles abzugrasen. Ja, abends hatte sich dann Sönke und seine Frau, ich weiß gar nicht, ob ich ihren Klarnamen sagen darf, ich sage jetzt immer Sönke und seine Frau, das ist jetzt nicht bös gemeint, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen sagen darf. Naja, gut, also Sönke und seine viel bessere Hälfte hatten sich jedenfalls angekündigt. Sie hatten noch Urlaub und zwischen 2 Terminen hatten sie auch noch frei. Und so wollten sie auf den Campingplatz kommen und abends noch ein bisschen mit uns zusammensitzen. Und das freute uns sehr. Es war dann auch sehr unterhaltsam und auch ein sehr langer Abend. Wir haben also sehr lange gesessen und Themen hatten wir natürlich auch genug. Podcasten, Minicamper, Geocaching, Kreuzfahrten, Urlaub, Wetter im Norden und vieles, vieles mehr. Also es war wirklich ein richtig toller Abend und wir haben uns super unterhalten. Ja, sie blieben dann auch über Nacht auf dem Campingplatz und so standen wir dann mit ihnen und einem weiteren Wohnmobil zu dritt auf diesem riesigen Feld. Ach, an der Stelle könnte ich dann eigentlich mal die Camping-Checkliste vorstellen. Nein, Scherz, es kommt keine Checkliste. Aber ein bisschen was vom Campingplatz möchte ich dann trotzdem erzählen, bevor wir hier wieder abreisen. Also, der Campingplatz ist einer von 8 Campingplätzen hier an der Eckernförder Bucht. Er ist riesig groß, hat wohl 700 Stellplätze. Ich gehe davon aus, dass da die Hälfte vielleicht Dauercamperplätze sind, schätze ich jetzt mal. Und ich glaube schon, vielleicht ein Tick mehr, ich weiß es nicht. Es gibt dann 2 sehr große Waschhäuser mit vielen Toiletten und vielen Duschen, was bei der Platzgröße dann wahrscheinlich auch nötig ist in den Sommerferien. Wir sind Anfang Mitte Juni da aber komplett alleine auf der hinteren großen Stellfläche mit ungefähr so 80 Plätzen gewesen. Also wie gesagt, ein riesiges Feld mit 80 Stellplätzen und wir waren alleine dort. Ich war auch tagelang alleine im Sanitärgebäude unterwegs, wenn ich auf der Toilette war oder zum Duschen ging. Ich war immer alleine. Und da gibt es eine kleine lustige Geschichte, die ich euch am Rande erzählen kann. Der Sönke ist ja so ein Sprachnachrichten-Junkie. Und weil ich den Anspruch habe, die Nachrichten von ihm zeitnah anzuhören und zu beantworten, dachte ich eines Morgens, ich könnte sie ja mal schnell im Waschhaus abhören. Ich bin ja immer alleine dort, tagelang, war niemand dort drin. Und als ich sie dann so abhörte und gedanklich schon so meine Antworten formte, betätigte die Frau in der Nebenkabine die Klospülung. Tja, so kann's gehen. War ich doch nicht so alleine gewesen. Aber ich hasse Sprachnachrichten. Ich kann das nicht zeitnah hören. Ich lese viel lieber mal zwischendrin beim Laufen zur Toilette oder was weiß ich, zum Strand runter, lese ich mal lieber eine Textnachricht. Aber Sprachnachrichten, das ist so. Geht gar nicht. Ja gut, zurück zu den Sanitäranlagen. Obwohl kaum Menschen auf dem Platz waren, wurden sie trotzdem 2-mal am Tag geputzt. Zwar nicht sehr ordentlich, aber das ist ein anderes Thema. Die Sanitäranlagen sind dann auch sehr modern, relativ neu, denke ich jetzt mal. Duschen sind, also die Duschkabinen sind sehr groß, richtig angenehm. Und das alles trägt dann zu einem sehr angenehmen Aufenthalt bei. Es gibt dann auch einen kleinen Campingladen, der verdammt gut bestückt ist. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es gibt eigentlich alles, was man als Camper schnell mal zwischendurch benötigt. Und das auch zu vernünftigen Preisen. Und die Brötchentheke, die ist auch sehr vielfältig bestückt mit vielleicht so 10, 12 verschiedenen Sorten an Brötchen, denke ich jetzt mal. Und wir holen uns dann jeden Tag ab 8 Uhr unsere Semmeln und die schmecken auch sehr gut und preislich auch okay. Obwohl das auch irgendwie Tagespreise sind. Also mein Herzallerliebster hat da Brandteig ist das nicht. Was ist denn das für ein Teig? Keksteig, ich weiß es nicht. Hat er so ein Gebäck und das hat einmal kostet es 1,99, ein anderes Mal kostet plötzlich 2,99. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, aber sonst alles super und ich weiß jetzt gar nicht, was wir bezahlt haben. Ich glaube 24,50 oder so pro Nacht, inklusive 5 kW Strom. Keine Duschmünzen, das ist alles mit enthalten. Strom auch, ja genau. Bis 5 kW, ich weiß gar nicht, wie sie es abrechnen, wenn wir mehr hatten. Wie sie das merken, keine Ahnung. Ja gut, der Platz liegt dann direkt am Strand. Rundherum ist nur Natur. Eckernförde ist, glaube ich, so circa 8 Kilometer entfernt. Und wenn ihr gehört habt, welche Ausflüge wir so gemacht haben, das war alles nicht weit entfernt. Das weiteste war, glaube ich, das Treffen mit Sönke in diesem Restaurant in... wo der Schauspieler von Nord seinen Hof hat. Ach, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Irgendwie hinter Gelting ist das. Steinberg, Stein, weiß ich nicht mehr. Egal. Ja, jedenfalls war es mir in diesem Urlaub wichtig, dass wir nicht so viel Auto fahren müssen. Ja, am nächsten Tag, ihr ahnt es schon, ihr könnt es jetzt schon selber erzählen, sollte es wieder regnen. Und dieses Mal sollte es sogar der schlechteste Tag während unseres ganzen Urlaubs bis dahin werden. Wir beschlossen deshalb zu Spannan zu fahren. Spannan ist hier oben ein sehr bekannter Campinghändler. Wenn man andere davon reden hört, könnte man meinen, das ist ein riesiger Händler, der eine riesige Auswahl an Fahrzeugen und ein Campingzubehörgeschäft hat, was seinesgleichen sucht, wo es wirklich alles gibt. Dementsprechend hoch waren unsere Erwartungen. Ich schickte dann morgens eine, Achtung, Sprachnachricht an Sönke, dass wir jetzt zu Spann anfahren würden und ich ein Wohnmobil kaufen würde oder einen neuen Kadergrill oder einen Omnia, aber irgendwas würde ich garantiert kaufen, ich würde da jetzt mein Geld lassen. So hoch waren die Erwartungen, dass ich da bestimmt was finden würde. Ja, und dann kamen wir da an und liefen dann erstmal durch die Fahrzeugreihen auf dem Hof und es war nass auf dem Gelände, es hatte natürlich wieder geregnet und trotzdem durften wir in die nicht abgeschlossenen Fahrzeuge rein, unbeaufsichtigt. Und in eines mussten wir sogar zwangsläufig flüchten, weil dann plötzlich wieder der Himmel sich über uns öffnete und es anfing zu schütten. Und wir schauten uns die beiden für uns in Frage kommenden Fahrzeuge dann da an. Allerdings, und da hingen dann auch Preise. Und dann konnten wir auch einsehen, was die dort kosten so und wie die Fahrzeuge halt ja im Gegensatz zu einem Allgäuer Händler bei uns unten kostet. Und der Händler bei uns, der ist eigentlich nicht so der billigste Händler in der Gegend, aber er war, wenn ich das richtig gesehen habe, wesentlich günstiger als Spannan. Es ist zwar schwer jetzt, die Fahrzeuge 1:1 miteinander zu vergleichen, aber da stand zum Beispiel, nur als Beispiel, eins von vielen Beispielen, aber das mal aufgeführt, es stand ein 5 Jahre altes, sehr gut ausgestattetes Fahrzeug dort, das genauso viel kosten sollte wie bei uns ein nackter Neuwagen. Das heißt, ich kann mir jetzt entscheiden, eine Summe X für ein 5 Jahre altes Fahrzeug mit über 80.000 Kilometer auf dem Tacho zu kaufen, in dem so Sachen drin sind wie eine Wandmarkise, 200 AH-Lithium-Batterien mit Wechselrichter, ein irgend so Safe-Zusatzschlösser an Fahrer, Beifahrer und Aufbautür, 2 Solaranlagen mit 100 Watt, eine Sat-TV-Kombination, ein Gasdruckregler, 16 Zoll Alufelgen auf Ganzjahresbereifung und ein 3er Heckfahrradträger. Genau, die Dinge waren enthalten. Oder ich kaufe das gleiche Fahrzeug neu bei uns für den gleichen Preis, allerdings nackig und kaufe mir dann nur das dazu, was ich auch wirklich haben möchte. Kein Fernseher, weil den braucht man nicht, keine Batterie und kein Wechselrichter, weil haben wir schon und so weiter und so fort. Und das alles dann halt in neu und nicht 5 Jahre alt. Anhängerkupplung müssten wir dann bei beiden Fahrzeugen noch mit dazu machen, das habe ich jetzt nicht mit eingerechnet. Gedanklich, nee, also wenn man das mal so durchrechnet, nee, dann lieber ein Neufahrzeug. Und, keine Ahnung, bis zu 4.000 Euro noch drauflegen oder so. Ja, wir haben uns dann allerdings kein Angebot für ein Neufahrzeug machen lassen, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass Spannan billiger ist als Freistaat zum Beispiel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn ich das so gesehen habe, was da auf dem Hof stand, aber das ist wirklich jetzt nur ein Gefühl. Die Fahrzeuge, die ich preislich verglichen habe jetzt dort, sind keine, die wir uns kaufen würden, weil sie ein paar Zentimeter zu hoch für uns sind, weil es sonst nicht in die Garage passt. Aber wie gesagt, man muss ja dann auch schauen, welches Fahrzeug darunter steckt und von welcher Firma das Ganze ist. Und man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich kann es jetzt nicht direkt sagen, aber ich glaube, hier oben Fahrzeug kaufen ergibt für uns keinen Sinn. Da standen zum Beispiel einige Fahrzeuge mit einem Hobbyaufbau. Und da konnte ich auch keine Vergleiche ziehen, weil bei uns Hobby kaum vertrieben wird. Ich glaube, irgendwo hier oben ist auch ein Hobbywerk und ich habe ein Schild gesehen. War das sogar bei Rendsburg? Weiß ich gar nicht. Und Hobby ist, glaube ich, auch ein bisschen teurer als Hümer und Detlefs, aber nagelt mich da nicht fest. Ich habe jetzt auch nicht die Verarbeitung von Hobby angeschaut, ob die besser ist. Kann ja durchaus sein und das würde dann den Mehrpreis rechtfertigen. Aber wir haben bei uns im Allgäu kaum Hobbys und ich wüsste jetzt auch nicht, welche Werkstatt uns den dann reparieren würde, wenn da was wäre. Deshalb würden wir uns jetzt auch kein Hobby kaufen. Meine Eltern hatten, glaube ich, als zweiten Wohnwagen ein Hobby und der war wirklich gut, aber seitdem haben wir bei uns keinen mehr gesehen. Ja, da das Angebot an Fahrzeugen überschaubar war, sind wir dann noch in den Campingzubehörladen hinübergelaufen und waren dann sehr enttäuscht. Da haben wir uns auch wesentlich mehr darunter vorgestellt. Da hat ja jeder Berger mehr Auswahl und mit Freistaat können wir das sowieso nicht vergleichen. Also gegen Freistaat ist Spannan ein Tante-Emma-Laden, also absolut nicht zu vergleichen. Wir waren so enttäuscht, dass wir nicht einmal den Katalog mitgenommen haben, der am Ausgang bereit lag. Hätten wir vielleicht machen sollen, dann hätten wir mal mit Berger vergleichen können. Aber wie gesagt, wir waren so enttäuscht von dem Laden, dass wir innerlich kopfschüttelnd wieder gegangen sind. Allerdings war da auch eine große Freifläche in dieser Halle, auf der nichts ausgestellt war. Vielleicht haben sie da auch gerade eine Sortimentsumstellung gemacht oder so. Ich weiß es nicht. War deshalb der Raum so leer? Vielleicht tue ich ihnen damit jetzt auch Unrecht. Ich weiß es nicht. Aber ja, dann hätte man mal ein Schild aufstellen sollen. Hier, wir bauen für sie um und so. Ja, alles ganz seltsam. Naja, nach dem ernüchternden Erlebnis sind wir dann noch nach Rendsburg rein. ChatGPT hatte mir gesagt, Rendsburg hätte eine sehr schöne Altstadt. Die haben wir bei dem Regenwetter offensichtlich nicht gefunden. Wir kamen vom Bahnhof, wo wir kostenlos geparkt haben und liefen Richtung Rathaus, glaube ich, hoch. Und auf dem, ich glaube, es war sogar der Rathausplatz, sahen wir dann leerstehende und teils sehr heruntergekommene Geschäftshäuser. Und ich dachte mir dann, oh Hauer, das ist ja so ein kleines zweites Hanau. Und dann liefen wir durch eine Straße, in der es einen Barbershop und einen Handyladen nach dem anderen gab. Und ich dachte mir, okay, ist vielleicht doch eher ein zweites Duisburg. Und dann wurde es aber langsam besser und wir kamen dann durch eine hübsche Fußgängerzone mit kleinen Lädchen und dann auf einen großen Platz mit einem hübschen Wochenmarkt. Und wenn es nicht geregnet hätte, hätten wir bestimmt irgendwo ein Eis gefunden und hätten uns dann an diesen hübschen Brunnen dort hinsetzen können. Also es war dann schon besser geworden, bis wir dann wirklich im Zentrum waren. Wir beschlossen dann aber, eine Gaststätte zu suchen. Wie gesagt, Regen und Hunger und so, das trieb uns alles Richtung Gaststätte, was allerdings nicht ganz einfach war. Wir wären gar nicht so auf Fisch fixiert gewesen, sondern hätten wirklich alles Mögliche genommen. Aber vieles, was gut klang, öffnete erst abends und alles andere war nicht sehr ansprechend. Und aus lauter Verzweiflung entschieden wir uns für ein asiatisches Restaurant in der Fußgängerzone, das ein Mittagsbuffet anbot. Und wir gingen dann wirklich nur zur Nahrungsaufnahme dorthin. Nichts anderes sollte es dann sein. Und für 16,90 Euro war es dann auch wirklich sehr lecker und die Auswahl war auch recht groß. Wir waren aber fast zu spät dran. Das Buffet eröffnet, glaube ich, um 11.30 Uhr. Wir waren irgendwie um 1 und da wurde es ein letztes Mal aufgefüllt für alle anwesenden Gäste. Und das war's dann auch schon. Aber wir fanden trotzdem noch genug und es schmeckte wirklich sehr gut. Und wir würden in der gleichen Situation, wenn wir wieder nichts anderes finden würden, würden wir dort wieder hingehen. Ja, wir lockten dann noch im Regen zwei Challenge-Caches und fuhren dann zum Campingplatz zurück. Da mir noch ein paar Tagesschritte fehlten, lief ich dann noch einmal los, um am Strand einen Wehraigo-Reverse-Cache zu locken. Es sah dann danach aus, als würde es jetzt mal eine halbe oder sogar eine ganze Stunde nicht regnen. Blauer Himmel und so. Aber als ich mich dann gerade dazu entschieden hatte, einen zweiten Cache einzusammeln, der nochmal 600 Meter weiter lag, fing es dann wieder waagerecht zu regnen an. Und ich schaffte es dann mit Mühe und Not zum Waschhaus zu sputen, zum zweiten Waschhaus. Das liegt im hinteren Teil des Campingplatzes und dort stellte ich mich eine Weile unter, bevor ich mich dann auf den Weg zum Wohnwagen gemacht habe. Ja, und nun sitze ich hier und nehme diesen Podcast auf, in der Hoffnung, dass wir jetzt nochmal vielleicht zwei schöne Tage erwischen, die wir noch hier sind und dann vielleicht nochmal eine Radtour an der Küste entlang nach Damp machen können. Das wäre nett. Bevor es dann zu unserer zweiten Station geht und davon werde ich euch dann sicherlich beim nächsten Mal erzählen. Macht es bis dahin gut. Ich danke euch, dass ihr so lange durchgehalten habt und freue mich über Kommentare. Servus!